Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 23. Juli 2024. Gestern großes Streitgespräch mit Kurt Pelda im vollbesetzten Zürcher Marriott Hotel, trotz Sommerferien in der Schweiz sind noch einmal Hunderte von Interessierten hier an die wunderschöne Limmat gepilgert. Und es wurde ein intensiver Abend, da war ziemlich viel Strom drin. Kurt Pelda, der Kriegsreporter, sehr bekannt, anerkannt, über die Schweizer Landesgrenzen hinaus. Wir haben ja begonnen, gemeinsam über die Ukraine zu berichten. Heute schreibt er für andere Blätter und zuletzt ist er ja aufgefallen durch einen kritischen Artikel über meine Reise mit Ungarns Premierminister Viktor Orban. Ich habe ihn daraufhin auf X, vormals Twitter, eingeladen zu einem Streitgespräch und zu meiner großen Freude hat Kurt Pelda zugesagt, moderiert von der Zürcher, von der Schweizer Journalistin Claudia Blumer, haben wir uns 2 Stunden lang duelliert und es ist also ziemlich hoch hergegangen. Wir sind uns da an den Karren gefahren und zwischendurch ist der Tonfall ziemlich frostig geworden. Allerdings am Ende löste sich das Ganze dann auch wieder in Wohlgefallen und in einem Handshake auf. Das ist eben in der Schweiz auch immer wieder die Gepflogenheit. Man kann schon austeilen und einstecken, aber am Schluss, wir Schweizer, wir geben uns die Hand. Oder wie im Schwingsport, man wischt dem anderen da etwas das Segmel von den Schultern. Nur am Schluss bilden sich beide ein, sie hätten dem anderen das Segmel von der Schulter gewischt. Nun, was waren die wesentlichen Unterschiede? Ja klar, für Kurt Pelda ist das Böse konzentriert im Kreml in Moskau, während ich das Ganze etwas graumelierter betrachte. Wir haben lange gesprochen über die Ursachen, über die ganzen Hergänge, wie konnte es zu diesem Krieg kommen, aus meiner Sicht dem überflüssigsten aller Kriege. Und am Schluss dann die Frage, wie entkommen wir dieser apokalyptischen Zuspitzung, die nach wie vor zu beobachten ist. Kurt Pelda sagte in bester kalter Kriegsmanier, Ronald Reagan, Nachrüstung, wir müssen die Russen in die Knie zwingen. Ich habe immer etwas Mühe, ich zucke zusammen, wenn diese Parallelen gezogen werden zwischen der Sowjetunion und Russland. Und Sie kennen die Debatten. Kaum ist von Putin die Rede, 2 Sätze später landen dann die Verteufler und die Kritiker bei Stalin und da zieht es dir einfach als Historiker regelmäßig die Schuhe aus. Also mir geht das so. Auf jeden Fall, das war sozusagen die eine Position und ich habe gesagt, das Schlimmste, das Letzte, was wir jetzt noch brauchen, ist dieses Denken in den Schablonen des Kalten Krieges. Das führt eben dazu, dass man immer noch einen Bricke drauflegt und am Schluss gibt es dann den ganz großen Knall. Es soll einige Amerikaner geben, die es jetzt darauf anlegen, Putins Bluff zu entlarven. Ja, der mit seinen Atomwaffen, da den rostigen Arsenalen, den müssen wir nicht ernst nehmen. Wir schieben immer noch eine Schippe nach. Boil the frog, koch den Frosch. Wir sehen dann schon, ob er es ernst meint. Meine Damen und Herren, ich möchte nicht herausfinden, ob es die Russen ernst meinen. Ich finde das hochgradig fahrlässig und deshalb plädiere ich dafür, und deshalb sind mir natürlich auch die Bestrebungen eines Viktor Orban sympathisch, ich plädiere dafür, diesen Krieg sofort einzufrieren, zu minimalisieren und zu isolieren. Wir haben das Ganze aufgezeichnet und werden das demnächst im wunderbaren Originalschweizerdeutsch ausstrahlen mit Untertiteln, damit auch das internationale Publikum auf seine Rechnung kommt. Aber ich glaube, das zeichnet die Schweiz aus, meine Damen und Herren, dass wir solche Gespräche, solche Streitgespräche hier durchführen können. Daran krankt es, daran mangelt es in Deutschland, obwohl ich überzeugt bin, die Leute würden das schätzen, die Leute würden das großartig finden, denn dieses permanente Denken da in der eigenen Trachtengruppe, in der eigenen Stammesgemeinschaft der Gleichgesinnten, das kann es nicht sein, das ist nicht der entscheidende Punkt. Die großen Schlagzeilen, alles blickt natürlich auf Amerika, nun zeichnet sich ab, Kamala Harris soll da die potenzielle Kronprinzessin der Demokraten werden. Die Vizepräsidentin Joe Biden hat sich ja in einem mysteriösen Abdankungsbrief verabschiedet, gesagt, er werde nicht mehr antreten, man hat ihn nicht mehr gesehen, er ist nicht aufgetreten, er hat das Ganze schriftlich festgehalten und ich habe in der Schweizer Sendung meiner Theorie Ausdruck gegeben oder meiner Beobachtung Ausdruck gegeben, dass das im Grunde gar nicht, wie Sie auch in deutschen Zeitungen lesen können, ein Rücktritt war von beiden, war eben kein Rücktritt. Denn bis zuletzt wollte er ja nicht zurücktreten, wollte er ja im Amt bleiben, hat das ja immer wieder bekräftigt und plötzlich kaum meldet er sich krank wegen einer Corona-Infektion, kommt dieses mysteriöse Schreiben. Für mich sieht das Ganze nach einer Absetzung aus. So als ob ihn die Demokraten einfach von der Bildfläche gewischt haben. Und natürlich haben Parteien in der Demokratie eine beträchtliche Macht. Aber Biden ist ja nicht von der Partei primär gewählt worden, nur zum Kandidaten. Aber am Schluss haben ihn ja die Amerikaner gewählt. Das heißt, hat denn überhaupt die Partei das Recht, ihn abzusetzen? Oder kann man hier vielleicht sogar schon von einer Art Staatsstreich sprechen? Und damit verbunden die Frage, wer hat eigentlich in den letzten 4 Jahren die USA regiert? Wenn der amtierende Präsident nicht einmal die Macht hat, sich gegenüber bestimmten Tenören in seiner Partei durchzusetzen. Auf der anderen Seite, vielleicht hat er tatsächlich gemerkt, dass die Unterstützung schwindet, dass es fürs Land aus seiner Sicht und für die Partei besser ist, wenn er nicht mehr antritt. Diese Überlegung ist nicht abwegig, die kann es auch geben. Aber bis zuletzt, meine Damen und Herren, hat Biden an seinem Willen, noch einmal zu kandidieren, festgehalten. Und ich bin fast sicher, ich saß nicht dabei, aber ich bin fast sicher, dass da von Seiten der Partei massiv Druck gemacht wurde. Und deshalb erscheint mir auch die These plausibel, der Republikaner, habe ich gelesen auf X, vormals Twitter, wir kämpfen nicht gegen einen Kandidaten, wir kämpfen gegen ein System. Das dürfen Sie ja in Deutschland nicht sagen, sonst kommen Sie sofort auf die Watchlist von Herrn Haldenwang und von Frau Faeser. Da müssen Sie sofort eine Armbinde anziehen mit der LGBTQ-Regenbogenfarbe, damit Sie quasi Ihre Satisfaktionsfähigkeit, Ihre Unschuld wieder beweisen. Im Zweifel gegen den Angeklagten. Das ist ja das neue rechtsstaatliche Prinzip in der Bundesrepublik. Im Zweifel gegen den Angeklagten. Man muss im Prinzip immer auf Vorrat seine Unschuld hier unter Beweis stellen. Sonst wird man von dem emsigen, von dem fleißigen Herr Haldenwang und der ja zum Teil fast etwas mitleidlos wirkenden Bundesinnenministerin Nancy Faeser gepackt. Es ist wahnsinnig. Manchmal ist dem Wahnsinn der Realität nur noch mit der Komödie beizukommen. Ein berühmtes Zitat des Schweizer Schriftstellers Friedrich Dürrenmatt. Aber mit dem ist eben nicht zu spaßen. Das, was da passiert ist mit dem Magazin Kompakt und dessen Verleger Jürgen Elsässer, das sind die Begleiterscheinungen. Man muss da immer aufpassen mit diesen Begriffen. Auch in Deutschland, da ist man mir manchmal zu schnell auf der obersten rhetorischen Eskalationsstufe. Da kann man dann schnell mit einem Zipp-Zündwürfel da etwas die Emotionen entflammen. Aber das hat natürlich schon, ja, sagen wir mal, autoritäre Züge. Versuchen wir mal das Wort totalitär zu vermeiden. Sagen wir mal autoritäre Züge. Dass man ohne Gerichtsbeschluss einfach ein Magazin kaputt macht. Das hat sich nicht einmal Konrad Adenauer getraut, damals mit Franz Josef Strauß in der Spiegelaffäre, 1962, mitten im Kalten Krieg, Kuba-Krise, Alarmstufe Rot, Bundeswehr bedingt abwehrbereit, Sie erinnern sich, die Enthüllung des Spiegel, Geheimnisverrat aus den Streitkräften. Und das hat dazu geführt, dass es eine Razzia gab in den Hamburger Räumlichkeiten des Spiegels. Der Herausgeber Augstein wurde sogar verhaftet. Aber sie haben es nicht gewagt, die Zeitung einfach einzustampfen. Und das hat Frau Faeser hier gemacht. Und das geht einfach nicht. Entschuldigung, das geht nicht. Und unser Kolumnist Kurt W. Zimmermann hat das in der aktuellen Deutschlandausgabe, wie ich meine, und bei ihm braucht es also viel, dass er solche Begriffe wählt. Er hat das, wie ich meine, drastisch, aber richtig ausgedrückt. Wie heruntergekommen muss eigentlich ein Staat sein, wenn er anfängt, Zeitungen zu verbieten? Das ist ein Zeichen der Schwäche. Das ist ein Zeichen, dass sie aus dem letzten Loch pfeifen. Das ist ein Zeichen, dass sich etwas dem Ende zuneigt. Aber es ist im Grunde auch unwürdig für die Bundesrepublik Deutschland, die doch eine in so vielfältiger Hinsicht eine absolut vorbildliche Demokratie ist, die errichtet wurde auf einem Trümmerhaufen nach zwei Weltkriegen, wo sich die Deutschen zuerst wieder einmal aus den Trümmern hervorgraben mussten. Sie haben das auf mirakulöse, bewundernswerte Art und Weise getan. Und das ist jetzt nicht einfach gönnerhafte Ausländer-Schmeichelei und Schleimerei. Denn meine Familie, Sie wissen das, ein Teil kommt auch aus Deutschland. Ich bin 25% Deutscher. Nobody's perfect. Nein, ich sage das mit höchster Anerkennung und bin ja auch fasziniert. Ich bin ja ein Deutschlandbefürworter. Ich bin begeistert. Mich hat das immer interessiert, das Land. Ist natürlich viel faszinierender in vielerlei Hinsicht als andere Länder, weil es natürlich auch so dramatisch ist, so tragisch zum Teil. Das ist ein wilder Mix von Emotionen. Aber gerade weil das eben ein tolles Land ist letztlich und die Deutschen, ich mag die Deutschen, ist das einfach, das ist jetzt das Letzte, was sie da noch gebraucht haben, solche Dinge. Aber eben, manchmal müssen sich solche Politiker auch zur Kenntlichkeit entstellen. Schauen wir noch in die Nachrichten da. Ich habe gerade die Website der Frankfurter Allgemeinen Zeitung offen. Ja, jetzt fangen die Demokraten nochmal bei Null an. Die EU entzweit sich über eine Bestrafung Ungarns nach Orbans Moskau-Reise. Ja, das ist doch ein Skandal, dieser Viktor Orban. Jetzt setzt er sich noch für den Frieden ein. Geht's eigentlich noch? Also wir von der EU, wir sind das Friedensprojekt. Sicherlich nicht dieser Orban. Und wenn der glaubt, den Frieden stiften zu können, dann müssen wir ihn mit Unfrieden zu Leibe rücken. Ich meine, der gute Viktor Orban entlarvt hier die EU als Gegenteil dessen, was sie eigentlich sein möchte. Eben ein Friedensprojekt. Und jetzt kommt dieser Josep Borrell, der übrigens an einer Veranstaltung an der Oxford University gesagt hat, natürlich gäbe es da viel Heuchelei und Doppelmoral und mehrfache Maßstäbe bei der Europäischen Union der Außenpolitik. Er werde immer darauf hingewiesen. Aber er sage dann seinen Leuten, der Außenbeauftragte, seinen Diplomaten, die Diplomatie ist die Kunst, die Doppelmoral zu managen. Ein grossartiger Satz von bezwingender Ehrlichkeit, aber natürlich auch von beelendender Ehrlichkeit, meine Damen und Herren. Das ist ja genau die Hauptbeschäftigung der EU, die Doppelmoral zu managen und immer wieder zu produzieren, vermutlich als Arbeitsbeschaffungsprogramm. Jetzt also entwickeln sie eine höllische Kreativität, um diese Ungarn hier um ihnen den Unfrieden einzuprügeln. Was fällt euch eigentlich ein, hier Friedensdiplomatie betreiben zu wollen? Wir müssen doch jetzt auf Krieg machen. Wehrtüchtigkeit, mehr Geld für die militärischen Ertüchtigungen. Um Himmels Willen, Stechschritt, Marsch, und zwar ja nicht mit der Friedenstaube und dem Friedenszweig in der Hand, meine Damen und Herren. Also wirklich, wo sind wir hier gelandet? Dann der Mann hinter dem IT-Debakel, George Kurtz, leitet CrowdStrike. Ja, das war wirklich ein CrowdStrike, ein Mengenschlag. Das IT-Sicherheitsunternehmen stürzte vergangene Woche mit einem fehlerhaften Update die Welt ins Chaos. Und Europa hat gemerkt, wie abhängig es von den Vereinigten Staaten von Amerika ist. In Russland hatten sie null Probleme. Dieses schlimme Russland da, dieses Despoten-Russland, wo die Leute am Hungertuch nagen und nicht mehr wissen, weder ein noch aus. Sieh, da hat alles funktioniert. Kein einziger Computer ist da still gestanden. Amerika, Amerika, ganz große Themen. Die britischen Konservativen suchen einen neuen Parteichef bis November. Also wer sich da noch melden möchte, es gibt Möglichkeiten. Die korrekte Haltung will gezeigt werden. Das möchte ich lesen. Ein neues Buch. Philipp Hühl analysiert den Aufstieg moralischer Selbstdarstellung. Dabei zeigt er, warum wir den Eindruck haben, die Gesellschaft sei gespalten, während die politischen Ansichten der Deutschen mehrheitlich in der Mitte liegen. Das stimmt. Die Mehrheit der Menschen ist absolut vernünftig. Die, die es natürlich ausreizen, sind die Politiker. Aber das braucht es eben auch. Es ist die Aufgabe der Politiker, bestimmte Positionen quasi in unverdünnter Klarheit zu artikulieren, damit sie wiederum sich klarer orientieren können zwischen diesen einzelnen Wegmarken, zwischen den Orientierungspfosten der politischen Parteien. Aber dieses Buch, Philipp Hübel, das würde mich interessieren, das ist sicherlich sehr interessant. Das Ende von Nazi-Disneyland. Nazi-Disneyland, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Das ist die Wolfschanze, das gilt offenbar als Nazi-Disneyland. Merkwürdig, aber da sagen wir jetzt nichts mehr dazu. Wie steht die CDU zu den Grünen? Auch das eine Frage, die in bürgerlichen Milieus in Deutschen zu denken gibt. Vermutlich steht die CDU den Grünen etwas zu nahe, wenn ich mir vor Augen führe, dass eigentlich eine AfD, aber das darf man ja auch nicht mehr sagen in Deutschland, dass eine AfD von ihrem Programm her mehr oder weniger Kernbestandteile der CDU, des alten Programms übernommen hat, plus Einflüsse aus der Schweiz, direkte Demokratie, die sind ja viel näher beieinander als die CDU mit den Grünen. Aber mit der AfD wollen sie nichts zu tun haben, dafür mit den Grünen. Also da müssen sie dann auch die doppelten Maßstäbe managen. Da muss der Friedrich Merz in die Lehre gehen beim EU-Außenbeauftragten Josep Borrell. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen. Das war's für heute von Weltwoche Daily International. Jetzt muss ich gleich zum Flughafen, weil wir haben wieder interessante Interviews. Und seien Sie gespannt, wir werden die natürlich in der Sommerzeit auch für Sie wieder aufschalten. Ich habe auch noch einiges in Reserve aus Russland. Bleiben Sie also auch da gespannt. Wir werden die bereits ausgestrahlten Interviews noch nachlegen mit Untertiteln. Also mühen Sie sich da nicht ab. Wir tun alles, damit Sie aufgeklärt werden, damit Sie sich auch die andere Sicht immer wieder vor Augen führen können. Merci vielmal, einen schönen Tag, bis bald.